Du hast schon die wichtigsten Punkte eigentlich genannt. Also es spielt natürlich gerade, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, spielen natürlich viele Kleinigkeiten eine Rolle, wie Ernährung, wie die perfekte Regeneration, sage ich mal. Aber Ronald Stein, mein alter Trainer, hat immer zu mir gesagt, ein glücklicher Sprinter ist ein schneller Sprinter.
Nach 24 Jahren im Leistungssport beendete Roy Schmidt in diesem Sommer seine Karriere. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir in dieser Folge gemeinsam auf seine sportliche Laufbahn zurückblicken können.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Roy.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf, mal wieder, zum zweiten Mal.
Ja, es freut mich auch sehr und ich habe auch mal in die Statistik reingeschaut, beziehungsweise in das Register vom Podcast. Du warst in Folge 52 das letzte Mal im Meinathlet-Podcast dabei, das war im Mai 2020. Ja. Also ja, 4,5 Jahre liegt das Ganze jetzt schon zurück. So lang kommt es mir jetzt tatsächlich nicht vor, aber ja, die Zeit verfliegt einfach.
Ja, es waren ja auch wilde Zeiten. Ich weiß noch, dass die Folge kam im Mai, ich glaube, wir haben Anfang April aufgenommen und da ging ja gerade Corona los und ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass wir gesagt, ja, im Sommer ist das vorbei und dann ist alles hoffentlich wieder normal und dann war es leider noch zwei Jahre nicht so normal. Waren wilde Zeiten, wenn man jetzt zurückblickt. Aber ja, es kommt mir auch nicht so lange vor, aber gerade durch Corona und so ging die Zeit sehr, sehr schnell rum, oder?
Damals, das war auch, glaube ich, aufgrund von Corona eine der ersten Folgen, die ich dann online aufgezeichnet habe. Also ja, die ersten, ich glaube, 20 bis 40 Folgen bin ich ja immer noch persönlich zu den Gästen gefahren. Aber April, Mai 2020 war dann halt schwierig. Und da war das technisch auch noch so eine Herausforderung. Das ist heute natürlich mit den ganzen Tools viel, viel einfacher. Aber ja, so ist dann die Entwicklung tatsächlich.
Ja.
Ich habe es im Intro eben schon angesprochen. Du hattest in diesem Jahr tatsächlich deinen Abschied aus der Leichtathletik bekannt gegeben. Bin auch so ein bisschen nochmal auf die Fakten eingegangen. Das, was ich in der Statistik finden konnte, von 2007 bis 2024 gibt es tatsächlich im Prinzip aus jedem Jahr Ergebnisse von dir. Bei World Athletics wird mir angezeigt, über 120 Rennen unter 10,60 in der Statistik. Also wenn man mal zusammenrechnet, wie viele Kilo, wahrscheinlich bist du in Marathon in deiner Karriere im Kurzsprinttempo gelaufen. Also da ist einiges passiert. Aber jetzt mal so die Frage, was hat dich jetzt schlussendlich dazu bewegt, tatsächlich zu sagen, ich ziehe hier einen Schlussstrich?
Ja, also erstmal, ja, war eine krass lange Zeit. Also ich habe, glaube ich, mit Leichtathletik angefangen, habe ich sogar im Jahr 2000 damals mit Training so langsam. Und ja, nur 2007 hatte ich das erste Mal die Nationalmannschaftskleidung an. Wahrscheinlich gibt es deshalb dann seitdem Statistiken. Da war ich beim EOF, bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen hieß das, glaube ich, damals. Oder gibt es, glaube ich, immer noch. Aber ja, der Karriereendeprozess, also das war seit 2022, denke ich, darüber nach. Weil dann waren die Leistungen halt nicht mehr da, wo ich mal war. Und es ging halt einfach körperlich und auch mental nicht mehr ganz so gut. Aber ich hatte dann immer noch, also es hat immer noch Spaß gemacht. Und letztes Jahr hatte ich in meiner alten Trainingsgruppe ein bisschen Probleme. Da war eine sehr schlechte Atmosphäre und da habe ich mir gesagt, so will ich nicht aufhören. Bin nochmal für ein Jahr einen anderen Weg gegangen, um einfach den Spaß und die Freude an der Leichtathletik zurückzugewinnen. Einfach, weil es halt einfach mein Leben geprägt hat, weil es einfach meine Leidenschaft ist und ich wollte da nicht mit einem negativen Gefühl aufhören. Und es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Also klar war ich jetzt nicht mehr so schnell wie früher, aber ich habe unfassbar viel Spaß gehabt. Also ich habe quasi alleine trainiert das letzte Jahr unter der Anleitung, unter den Plänen von Thomas Prange aus Paderborn und habe dadurch einfach viel wieder erlebt, viel Spaß am Wettkampf und am Training gefunden und konnte dann dieses Jahr mit sehr, sehr gutem Gefühl aufhören und nach 24 Jahren sagen, ja, that's it. Und ja, ist trotzdem ein krasses Gefühl. Also ist ja jetzt noch sehr frisch. Wir nehmen jetzt, glaube ich, 2 Wochen nach meinem Karriereende auf. Also ist schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Aber ja, bin sehr zufrieden und glücklich mit der Entscheidung. Trotz allem.
Ja, du, an das Gefühl kann ich mich auch noch erinnern. Und ich war nicht 24, 25 Jahre in der Leichtathletik aktiv. Bei mir waren es so 13, 14 und ich habe so, glaube ich, würde sagen, so ein Dreivierteljahr, bevor ich aufgehört habe, gemerkt, okay, eigentlich komme ich jetzt hier zu einem Ende und sollte einen Schlussstrich ziehen, konnte mir das aber noch nicht so eingestehen, weil es ist ja schon ein Großteil des Lebens. unabhängig von dem Trainingsalltag, man richtet ja alles dem irgendwie nach dem Sport oder ordnet alles dem Sport unter. Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, okay, endet jetzt ein Lebensabschnitt und es beginnt ein neuer, das ist nie so einfach, auch weil, also für mich war es schwierig, das so plötzlich kein Ziel mehr zu haben. Also man hat ja als Leistungssportler, Leistungssportlerin immer ein Ziel, auf das man hintrainiert. Und wenn sowas dann wegfällt, ist das schon erstmal eine komische Situation und auch gerade so der allerletzte Wettkampf, wenn dann nochmal der Name erwähnt wird. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir hat der Stadionsprecher gesagt, das ist heute mein letztes Rennen. Ich konnte mich danach überhaupt nicht mehr konzentrieren und mir ist dann auch sehr, sehr schwer gefallen, da eine gute Reaktionszeit auf die Bahn zu legen. Wie war das bei dir oder wie ist das bei dir?
Ja, ich hatte das Riesenglück, also das auch nochmal, was die Entscheidung für dieses Jahr unterstrichen hat. Ich hatte quasi so eine kleine Abschiedstournee jetzt im August mit 9 Meetings, wo ich eingeladen wurde, mehr wegen meinem Namen und weil es meine letzte Saison war als meiner Leistung, die ich dieses Jahr gebracht habe. Und das war das Meeting in Sondershausen und in Dresden, die neue Stadioneröffnung, das Goldene Oval. Und schon in Sondershausen war es sehr besonders, weil ich da auch schon eins meiner letzten Rennen wurde vorgestellt. Da ist der Michael Huke, der Geschäftsführer von TV Wattenscheid, der ja ursprünglich aus Thüringen kommt, macht das Meeting und wir kennen uns auch schon ewig, deshalb hat er mich auch eingeladen. Das war schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und dann natürlich in Dresden war es krass. Da hat der Andreas Möcke kommentiert, der auch mich schon seit gefühlt 20 Jahren kennt und Wettkämpfe von mir ansagt. Und er hat da auch, ich durfte dann nochmal neben dem Jerome Blake, der mit der kanadischen Staffel Olympiasieger ist, gelaufen. Ich war auch auf Bahn 5. Eigentlich waren so die Leute, die nicht so gute Zeiten stehen hatten, waren eher so auf den Bahn 1 und 8. Aber die haben mich nochmal in den Innenpool gesteckt zwischen zwei richtig, richtig guten Sprintern und auch mit einer riesen Vorstellung. Und ich war auch so, ich musste mir schon, glaube ich, im Block die Tränen verdrücken. Bin dann tatsächlich sehr gut gestartet, komischerweise. Ich habe, obwohl ich mit Gedanken gar nicht beim Rennen war, was vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, und habe auch hinten, also es war, glaube ich, so mit eins der besten Rennen diese Saison, war eigentlich nochmal ein solider Lauf, auch wenn ich gar nicht im Fokus war. Und danach saß ich auch ein bisschen, meine Familie war da, aber die hatten, bei denen war kein Platz, wo sie saßen. Da habe ich mich alleine irgendwo hingesetzt und habe dann das 100-Meter-Finale und das Feuerwerk am Ende geguckt. Und da musste ich schon kämpfen, dass da keine Tränen kommen. Also das war dann schon ein sehr, sehr krasses Gefühl. Und gerade wenn man so 24 Jahre macht, ich werde jetzt 33 bald, also quasi mein ganzes Leben, weil die ersten Lebensjahre hat man jetzt nicht so viel Entscheidungsfreiheit, was man macht, war schon krass. Und gerade mit diesem Umfeld von diesen zwei Wettkämpfen und dann noch die deutsche Polizeimeisterschaft, die da als Ehrenrunde quasi noch hinten drauf kam, in Rostock, auch in der Stadt, mit der ich sehr, sehr viele Verbindungen habe. Und mit coolen Leuten, das war schon jetzt so, die letzten 2-3 Wochen, diese 3 Wettkämpfe, war schon ein sehr, sehr würdiger Abschluss, was ich mir im Traum nicht ausrechnen konnte, so von der Bühne zu gehen. Also es war wirklich perfekt. Deshalb war die Entscheidung umso schöner, dieses Jahr noch zu machen.
Was hat dich schlussendlich im letzten Jahr dazu bewogen, zu sagen, okay, ich höre da, also du hast gesagt, du willst so nicht aufhören in dieser Situation, es muss nochmal vielleicht ein neues Trainingsumfeld her. Waren das dann Gespräche mit deinem neuen Trainer oder wie ist das da zustande gekommen, dass dann tatsächlich auch so dieser Trainingsgruppenwechsel vollzogen wurde?
Also ich wollte unbedingt aus der Trainingsgruppe raus, weil es hat menschlich mit Trainer und auch so einfach nicht mehr gepasst. Die Trainingsgruppe hat sich allgemein ein bisschen aufgelöst. Und ich habe dann überlegt, was machst du? Und ich habe gesagt, so will ich nicht aufhören, wie gesagt, und habe dann mir ein paar Traineroptionen angehört. Der Thomas Prange hat mich am meisten überzeugt, gesagt, das mache ich. Aber es war immer von vornherein gesagt, das wird mein letztes Jahr, egal ob ich jetzt 10-0, ist ein bisschen übertrieben, aber ob ich jetzt nochmal richtig gut laufe oder ob ich jetzt gar nichts mehr geht, ist vielleicht auch nicht so gut. Ich glaube, für die Leistung wäre es vielleicht praktischer gewesen, sich noch ein Ziel zu setzen, wo man vielleicht sagt, da mache ich weiter. Aber ob man es dann macht, ist die andere Frage. Aber ich bin von vornherein in die Saison, in die Aufbauphase gegangen. Ich höre auf danach und habe komplett professionell trainiert, aber hatte natürlich mehr den Fokus auf das Erlebnis als auf die reine Leistung. Ja, und so ist der ganze Plan so entstanden. Ja.
Was vielleicht auch gar nicht manchmal so verkehrt ist, wenn man mal so diesen Leistungsgedanken außen vor lässt, um vielleicht auch mal so ein bisschen so den Druck rauszunehmen. Ja. Weil ich glaube, manche sind dann auch oft zu verkopft oder zu verkrampft oder wollen mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn man sagt, okay, ich will jetzt einfach, ich stelle den Spaß wieder in den Fokus, dass das oft dann auch nochmal zu guten, zu besseren Leistungen führen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich bei mir aber persönlich gemerkt habe, ich bin immer einer, der so ein bisschen Druck braucht. Und ich habe halt, ich brauche auf jeden Fall ein Ziel. Bei mir war immer, ich war immer so einer, ich war gut, aber ich musste trotzdem um internationale Meisterschaften kämpfen, um die Kaderplätze kämpfen, um die Staffelplätze kämpfen. Und das hat mir immer so einen Schub gegeben, dieses in Anführungszeichen Überlebenskampf in der Leichtathletik. Und das habe ich gemerkt, dass dieses Feuer halt dann nicht mehr so brennt, weil du hast kein Ziel, keine Sache, auf was du hinarbeitest, außer auf dein Karriereende. Und das habe ich dann gemerkt. Dann Trainingszeiten so waren echt noch top. Also der Körper hat noch ganz gut mitgemacht. Aber dieses letzte Fünklein, was du im Wettkampf einfach brauchst, um dann 10:30 oder in diesen Rahmen zu rennen oder tiefer, das hat halt einfach gefehlt. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Aber das habe ich auch eingesehen und einfach gesagt, das ist jetzt so. Es geht jetzt halt einfach nicht mehr darum, nochmal krass in die deutsche Spitze zu laufen, sondern einfach darum, würdig dich zu verabschieden und einfach Spaß daran zu haben. Und wo mir das dann auch bewusst wurde, das war auch ein Prozess, dann hatte ich auch wirklich Spaß. Und zwar auch, man war auch nach schlechteren Rennen nicht mehr so enttäuscht wie früher. Manchmal saß man ja dann 3 Tage da und was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, was kann ich an meinem Leben verändern, damit ich schneller renne. Aber das war halt diesmal dann nicht so der Fall, sondern es war einfach das Erlebnis, die Freunde, die man Sport hat, zu sehen, nochmal rumzureisen, das Hotelleben nochmal zu genießen, das einfach die Wettkampfatmosphäre zu genießen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten 24 Jahre im Sport, was war denn so der prägendste Moment für dich?
Das ist sehr, sehr schwierig. Es gab sehr, sehr viele schöne Momente. Also klar ist, was nie aus dem Gedächtnis gestrichen wird, ist die Bronzemedaille in Amsterdam 2016. Bei der diese Ehrenrunde, diese Siegerehrung, das ist, wenn ich da nur dran denke, da kriege ich Gänsehaut. Also das ist halt das, was so ewig bleiben wird. Aber das auf einen Moment zu beziehen, ist schwierig, weil Sport ist ein Riesenprozess. Also wo ich damals nach Leipzig gekommen bin, wo Ronald Stein, damaliger Sprint-Bundestrainer, mich in seiner Trainingsgruppe haben wollte, das war krass, auch wenn es da am Anfang nicht lief. Ich 1,5 Jahre gebraucht habe, um wieder in die deutsche Spitze vorzustoßen. Aber das waren Sachen, wo ich sehr, sehr dankbar drum bin, diesen Schritt gegangen zu sein. Aber jetzt auf einen prägendsten Moment zu reduzieren, ist sehr, sehr schwierig, weil es ist einfach so eine Einheit, diese Karriere mit vielen schönen, aber auch nicht so schönen Erlebnissen, die dazugehören. Aber es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, der mich so geprägt hat, wo ich jetzt krass die Erhellung hatte oder sonst was. Deshalb ist das schwierig zu beantworten.
Und gibt es irgendwas, ich meine, rückblickend hat man natürlich immer das gesamte Bild vor Augen und weiß, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind nicht so gut gelaufen. Gäbe es irgendwas, was du heute anders machen würdest, wenn du nochmal von vorne beginnen könntest?
Es ist eine Frage, da habe ich lange drüber nachgedacht. Eigentlich nicht. Also bis auf vielleicht eine Sache würde ich alles genau so machen, weil es hat mich auf diesen Weg gebracht und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Karriere und auch sehr zufrieden. Es wäre vielleicht die eine Sache, dass ich, als ich Ronald Stein, mein Trainer hier in Leipzig, mehr und mehr zurückgezogen hat als Heimtrainer, dass ich da vielleicht früher noch eine andere Herausforderung gesucht hatte, um im Herbst der Karriere vielleicht nochmal an meine alten Leistungen anzuknüpfen. Das wäre vielleicht eine Sache. Andererseits hat mir die Entwicklung hier in Leipzig, auch wenn sie nicht immer schön war und es viele Probleme gab, mich menschlich sehr weiterentwickelt. Also man muss, glaube ich, halt auch diese negativen Erlebnisse mal durchmachen, um sich auch nicht nur im Sport, sondern auch mit seiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und deshalb würde ich die Frage eigentlich so beantworten, dass ich grundsätzlich nichts anderes machen würde, sondern denselben Weg nochmal so gehen würde.
Ist auch, glaube ich, eine bisschen gemeine Frage, weil ich glaube, jede Entscheidung, so klein sie ist, hätte dann wahrscheinlich auch weitreichende andere Konsequenzen und man weiß dann auch nie, wie es dann tatsächlich ausgeht.
Ja, genau. Also weiß ja nie, was die Zukunft dann bringt. Und am Ende, also unterm Strich, war es eine sehr, sehr geile Karriere, auf Deutsch gesagt. Und ich glaube, jeder braucht diese Tiefen, um neue Höhen zu erreichen. Deshalb würde ich auch durch diese Tiefen wieder gehen.
Und ich hänge mich mal so ein bisschen an den 24 Jahren auf, weil es ist einfach eine unglaublich lange Zeit und auch, ich sag mal, so trainingswissenschaftlich, trainingstechnisch ist ja da auch einiges passiert von, ich sag mal, noch älteren Trainingsmethoden oder Philosophien, was den Start, Beschleunigung angeht, zu gewissen Trends, Jamaican Toe Drag, der da mal irgendwie während Asafa Paul in seinem Peak war, bei YouTube rauf und runter lief, zu dem Beschleunigungskonzept jetzt von Dr. Tobias Alt, Rock'n'Roll. Also da ist schon einiges so für mich von außen betrachtet in den letzten Jahren passiert. Also wie ist das aus deiner Sicht? Wie hat sich da das ganze System entwickelt?
Ja, also es ist auf jeden Fall viel passiert. Die Sache ist halt auch die, wo ich angefangen habe, hat das Internet noch in seinen Anfängen, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber jetzt ist natürlich der Informationsaustausch viel einfacher, viel schneller. Also du kannst jetzt USA, wir waren ja auch oft in Trainingslager dort. Du kannst es Trainingsmethoden davon einfach dir angucken oder dir von Trainern Trainingspläne schicken lassen. Einfach Vorträge von der anderen Seite der Welt dir einfach mit anhören online. Natürlich ist dadurch viel mehr Austausch und man orientiert sich ja so ein bisschen an dem Sprintsystem in den USA. Und ja, da hat sich viel verändert. Das jetzt auf eine technische Neuerung zu reduzieren, also es war halt auch, es gab jetzt nicht den Tag, wo wir auf den Trainingsplatz gekommen sind und wir müssen jetzt das alles machen, weil wir das gehört haben. Es ist natürlich ein langsamer Prozess. Deshalb ist das auch schwierig zu beantworten. Aber man hat natürlich mit Frontside Mechanics und allen möglichen Sachen, das hat man neu dazugelernt in den Jahren und allgemein Ansteuerung am Startblock und Winkel und übers Knierollen und Rock'n'Roll, wie du sagtest. Das sind halt alles so Sachen, die dazugekommen sind, die sich dann so langsam in den Trainingsplan mit eingebaut haben oder halt auch nicht, je nachdem, wie überzeugt der eigene Trainer davon war. Aber der Prozess ist so ein langgezogener Prozess, dass das schwierig zu sagen ist, wann das jetzt angefangen hat und wie krass sich das ausgewirkt hat. Aber es hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Und auch heutzutage ist natürlich der Laptop beim Training immer dabei. Da kann man direkt Bilder auswerten. Das ist natürlich auch eine Sache, die früher nicht so war. Da hast du noch eine Digitalkamera dabei und konntest dann vielleicht mal auf diesem kleinen Bildschirm was gucken. Mittlerweile kannst du sofort am Laptop gucken und das und kannst bei, ich weiß, Staffeltraining in was weiß ich, wie viel Tausendstel Sekunden das Bild analysieren mit Ablaufgenauigkeiten und wie deine Hand draußen war und wie dein Kniewinkel ist und so. Das hat sich natürlich, also auch die, nicht nur die Trainingstechnik, sondern auch die Technik drumherum hat sich natürlich so krass entwickelt in diesen 24 Jahren, dass man das heutzutage nicht mehr mit meinen Anfängen vergleichen kann.
Aber hast du da auch so ein bisschen Blick auch auf andere Trainingsgruppen oder dass sich das insgesamt so ein bisschen etabliert hat, dass da in Deutschland so eine Weiterentwicklung stattgefunden hat? Oder hat man dann tatsächlich immer noch nicht so den Einblick in andere Trainingsgruppen? Weil du hast auch von dem Austausch gesprochen. Findet der tatsächlich auch mehr innerhalb von Trainingsgruppen in Deutschland statt oder ist das noch was vielleicht ausbaufähig wäre?
Also ich denke schon, dass es noch ausbaufähig ist, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass hier ein bisschen zu viel gegeneinander gearbeitet wird, zumindest von manchen Parteien aus. Aber natürlich ist das trotz allem auch besser geworden. Und man guckt natürlich, gerade wo ich noch mehr im Game war, sage ich mal, guckt man natürlich auch auf seine Konkurrenten, was die so machen. Und jede Trainingsgruppe hat so ein bisschen ihre eigene Philosophie. Und da muss man halt auch entscheiden, ist das meine Philosophie oder muss ich mich eher in eine andere Trainingsgruppe umgehen? Weil nicht, auch wenn es natürlich das perfekte Laufbild vielleicht statistisch gibt oder also auf dem Papier, aber natürlich ist das nicht immer für jeden alles super, sehr individuell und deshalb ist es auch gut, dass es verschiedene Ansätze in verschiedenen Trainingsgruppen gibt und ich denke, der Austausch ist auch da, aber ich glaube, jeder Trainer trotzdem ja sein Prinzip so ein bisschen durchsetzen, man orientiert sich dann auch eher an, sage ich mal, nicht direkte Konkurrenten, habe ich so das Gefühl, zumindest also aus meiner Erfahrung, als an den direkten Konkurrenten, der halt neben meinem Athleten, also jetzt aus Trainersicht, im Startblock bei deutschen Meisterschaften sitzt.
Ja, okay. Ja. Wir haben uns ja im Vorfeld auch so ein bisschen über den Speed Summit unterhalten, der vor einigen Wochen stattgefunden hat. Das ist ja ein Trainerkongress, der ja so gerade auch so diese Brücke schlagen soll zwischen verschiedenen Trainingsgruppen oder von internationalen Trainerinnen, Trainern zu nationalen Trainern, dass einfach so dieser Austausch stattfindet. Weil ich glaube einfach, dass der Austausch extrem wichtig ist, damit so insgesamt der Sprint in Deutschland nochmal nach vorne kommt. Ich meine, wir sind, Owen Unser ist in diesem Jahr 9,99 Sekunden gelaufen. Die Schallmauer wurde endlich geknackt. Aber ich glaube, da sollte die Entwicklung nicht aufhören und der Austausch national und international ist schon was Wichtiges, weil ich glaube, am Ende des Tages profitieren tatsächlich alle davon.
Ja, ich bin wie gesagt auch der Meinung, dass das weiter so gemacht werden muss, auch zwischen den Trainern in Deutschland, manchmal auch einfach sein eigenes Ego, sage ich mal ganz frech, hinten anstellen und sich wirklich auch mit seinen Konkurrenten in Anführungszeichen auszutauschen, weil im Endeffekt wollen wir ja den deutschen Sprint nach vorne bringen und das klappt in Maßen schon ganz gut. Man muss ja sagen, in der Spitze wie in der Breite ist jede Generation besser geworden. Also was jetzt die Jungs vorne rennen, ist schon krass. Also das war zu meiner Hochzeit damals noch nicht so der Fall. Aber auch wir waren dann schon ein bisschen besser als die Generation davor. Also das ist so ein Prozess. Und vielleicht sind wir in einer Generation, wenn wir weiter so machen, auch international im Weltmaßstab dann auch richtig konkurrenzfähig. Das hoffe ich für den deutschen Sprint, weil im Endeffekt ist der sehr geil. Und gerade was so Josh und Owen gerade machen und auch Lukas, geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich hoffe, die Jungs machen da weiter und kratzen auch mal an einem WM-Finale.
Ja, ja, da drücken wir alle ganz fest die Daumen. Aber zurück zu dir. Du hast es angesprochen, du musstest auch immer für Kadernominierungen, Plätze kämpfen. Und jetzt am Ende hat so ein bisschen so dieses letzte Fünkchen gefehlt, um dann wirklich Vollgas zu geben. Aber über ja wirklich viele, viele Jahre war das immer da. Und da stellt sich mir natürlich auch immer die Frage, wie hast du so ein starkes Mindset irgendwann entwickelt? Weil es ist eine lange Karriere gewesen, da gab es Verletzungen, es gab auch Rückschläge, es gab mal Formtiefs. Wie geht man dann in solchen, wie bist du in solchen Situationen mit, ich sag mal, diesen schwierigen Phasen auch umgegangen? Und hast du während deiner Karriere auch mal mit einem Mentaltrainer, Mentaltrainerin zusammengearbeitet?
Ja, also erste Frage zu beantworten. Ich habe immer diesen Sport aus Leidenschaft gemacht. Also ich liebe ihn auch immer noch. Und ich wollte es einfach weitermachen. Und ich habe mir immer gesagt, Roy, wenn du jetzt die WM-Quali schaffst, wenn du jetzt wieder in Kader kommst, dann hast du wieder ein Jahr mit coolen Trainingslagern, siehst deine Freunde, deine Kollegen wieder. Und das war für mich so ein Antrieb, dass ich immer versucht habe, das Beste aus mir rauszukitzeln. Und natürlich will man auch die eigene Leistung einfach steigern, weil dafür macht man es ja grundsätzlich. Und klar gibt es ja auch mal schwierige Phasen nach schlechten Wettkämpfen oder wenn du mal in einem Jahr mal nicht das geschafft hast, was du wolltest. Aber gerade das ist in dem Moment sehr beschissen auf Deutsch gesagt, aber macht dich, glaube ich, auch stärker, weil da habe ich immer sehr viel Trotz rausgezogen, jetzt erst recht. Und war mit mir und meiner, also im mentalen Aspekt war ich eigentlich immer im Reinen, wusste, was ich kann und habe deshalb einfach auch nach schlechteren Wettkämpfen oder nach schlechteren Saisons weitergemacht, habe an mich geglaubt. Und jetzt Herbst der Karriere, sage ich mal, habe ich auch mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet, der hat mir auch sehr geholfen, auch nicht nur in sportlichen Beziehungen, sondern allgemein auch das Ganze drumherum besser zu verarbeiten. Ich war immer einer, ich habe gar nicht so durch den Sport, durch Niederlagen im Sport Probleme bekommen, sondern manchmal einfach mich durch Sachen, die halt neben Sport laufen, ablenken lassen, wenn da mal was nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Das habe ich dadurch sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und deshalb ist das wichtig. Ich kann auch jedem Athleten nur empfehlen, sich mental unterstützen zu lassen. Das ist ja immer noch so ein bisschen, auch wenn es natürlich immer offener wird, gerade im Sport. Aber es ist ja immer noch so ein Thema, wo nicht viele gerne drüber reden. Aber ich finde, das gehört heutzutage einfach dazu. Der gerade durch Social Media und so ist der Druck nicht nur von einem selber, sondern auch der Gesellschaftsdruck halt sehr hoch. Also man sieht ja immer wieder, was in den Kommentaren von Sportlerinnen und Sportlern oder auch vom leichterleg.de oder so Posts, was da drunter steht manchmal. Und gerade als junger Athlet ist das oft nicht so einfach zu verarbeiten. Und deshalb kann ich auch jedem nur empfehlen, da mit Mentaltrainern zusammenzuarbeiten. Aber am Ende ist es einfach die Leidenschaft, die mich immer getrieben hat, weiterzumachen, auch nach Niederlagen und davon eher stärker zurückzukommen als aufzugeben.
Ja, das, was du eben auch so zum Thema Mentaltraining, Sportpsychologie gesagt hast, das kann ich nur 1:1 unterschreiben. Das war sowas aus meiner sportlichen Karriere, von dem ich sagen würde, das hätte ich auch mehr betreiben sollen, weil ich jemand war, der tatsächlich immer mit dem Kopf durch die Wand gehen wollte. Und ich sag mal, zu verbissen im Kurzsprint ist was ja eher kontraproduktiv ist. Und so mittlerweile würde ich das auch zu den wichtigsten Säulen von der sportlichen Leistungsentwicklung ansehen, neben vielleicht auch noch Regeneration. Das Thema Ernährung ist, glaube ich, auch was super wichtig ist. Das Trainingsumfeld oder auch so, dass man ja die Verletzungsprophylaxe im Blick hat. Fallen dir vielleicht noch andere Punkte oder Bereiche im Leben ein, die man als Sportler oder Sportlerin auch noch im Blick haben sollte, wenn man sagt, ich will so aufs nächste Level kommen? Weil ich sage mal so, der Trainingsplan ist das eine, aber es ist bei weitem nicht das Wichtigste oder das Einzige, was einen im Sport ja dann am Ende des Tages weiterbringt.
Ja, also du hast schon die wichtigsten Punkte eigentlich genannt. Also es spielt natürlich gerade, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, spielen natürlich viele Kleinigkeiten eine Rolle, wie Ernährung, wie die perfekte Regeneration, sage ich mal. Aber Ronald Stein, mein alter Trainer, hat immer zu mir gesagt, ein glücklicher Sprinter ist ein schneller Sprinter. Und deshalb gibt es da wahrscheinlich auch nicht die, also meiner Meinung nach nicht die perfekte Formel dafür, was jetzt für einen wie wichtig ist, sondern jeder ist da recht individuell. Also ich sehe es bei mir, ich habe während deiner Ausbildung bei der Polizei, habe ich echt manchmal gestruggelt und das mit Training unterm Hut zu bekommen. Und dann kenne ich aber auch viele, die brauchen einfach was dabei noch, um Sport richtig zu machen. Brauchen gar nicht dieses, ich setze mich jetzt auf die Couch oder zock was am PC Regeneration, sondern brauchen einfach für den Kopf ein Studium oder eine Ausbildung, um da was nebenbei zu machen, um da einen freien Kopf zu bekommen. Deshalb ist das sehr schwer, da den richtigen Weg zu finden. Man muss halt für sich selber den richtigen Weg finden. Und da spielen dann natürlich viele, viele Sachen eine Rolle, Familie, Ernährung, Regeneration, wie läuft der Job, das Studium, die Ausbildung nebenbei? Ist die, weil bei mir war es zum Beispiel ein Riesenknackpunkt. Ich bin nach Leipzig gekommen, ohne wirkliche finanzielle Einnahmen, habe so ein bisschen war von meinen Eltern profitiert, die mich unterstützt haben, aber das ist natürlich auch kein schönes Gefühl so, weil man will ja auch nicht von auf den Taschen anderer leben. Und wo ich dann die Zusage zur Polizei bekommen habe und da quasi endlich mein eigenes Gehalt bekommen habe, hat das für mich einen riesen Push gegeben, weil ich einfach im Kopf eine finanzielle Absicherung hatte. Und das hat mich, also man sieht das, in 2013 war das, da sieht man, bin ich direkt im ersten Rennen U23 EM Norm gelaufen, war dann bei der Team EM erster A-Nationalmannschaftseinsatz. Und das hat für mich einen riesen Push gegeben. Und das ist auch eine Sache, die mag jetzt nicht für jeden wichtig sein, aber für mich war zum Beispiel die finanzielle Absicherung, einfach zu wissen, man kann sein Leben sich selber finanzieren, man kann den Sport für sich selber finanzieren. Gerade wenn man jetzt noch nicht so die krassen Sponsoren hat und so erfolgreich ist, dass man jetzt quasi alles gesponsert bekommt. Und ja, und man hat vor allen Dingen auch nach dem Sport einen sicheren Job, eine sichere Zukunft, sicheren Einnahmen. Das war jetzt für mich persönlich eine Sache, die mich sehr befreit hat. Und ja, aber das ist halt bei jedem ein bisschen individuell, wohin, also wo die Prioritäten bei demjenigen liegen. Und deshalb kann man halt einfach sagen, ein glücklicher Sprinter ist ein schneller Sprinter, je nachdem, wie das glücklich interpretiert wird.
Würde ich auch so unterschreiben. Aber auch dieser Punkt nochmal zu der Finanzierung. Also Leistungssport kostet Geld.
Ja.
Und wenn das ein Problem einfach darstellt und man weiß ich, gewisse Trainingslager nicht mit bestreiten kann, Ausrüstung sich nicht holen kann oder Hotelübernachtungskosten einem Bauchschmerzen bereiten, dann ist das natürlich auch was, was auf die Leistung schlägt. Deswegen finde ich das auch super spannend, dass du gerade auch nochmal diesen Punkt hervorgehoben hast. Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du ja mittlerweile dann doch mehr Freizeit hast als noch vor wenigen Wochen, wenigen Monaten. Hast du denn schon konkrete Pläne für, weiß ich nicht, neue Ziele, neue Herausforderungen oder lässt du das Ganze jetzt erstmal so, diesen neuen Lebensabschnitt erstmal so auf dich zukommen?
Also ich habe jetzt erstmal eine schöne Übergangsphase, sage ich mal. Also ich bin ja bei der Polizei in Sachsen, bin auch noch in der Sportförderung drin, weil wir haben, wenn wir die Karriere beenden, haben wir einen Abbautrainingszeitplan. Damit sind wir auch relativ einzigartig bei Sportfördergruppen. Und da gehen wir quasi zum Arzt und haben kriegen einen monatlichen Plan so quasi. Also wie lange? Manche haben dann, wenn die nicht so lange Karriere gemacht haben, haben die nur 3-4 Monate Abbautraining. Und bei meiner langen Karriere habe ich natürlich ein bisschen länger. Und da geht das dann halt so 10 Stunden die Woche arbeiten, 3 Monate, dann 15 Stunden die Woche arbeiten, 3 Monate. Und aber das Gute bei der Polizei ist, kennst du ja sicherlich, wir haben eine Jahresstundenanzahl und wir haben quasi dadurch, dass wir deutsche Polizeimeisterschaften hatten und ich dieses Jahr schon recht viel im Büro bei uns war, also ich arbeite im Büro der Sportfördergruppe und organisiere da an mit einem Marathonläufer, dem Markus Schöfisch, zusammen. Die Sportlerklassen und die Sportler machen Freistellungen etc., alles mögliche, Planveranstaltungen. Und da ich dieses Jahr schon viele Stunden gearbeitet habe, habe ich jetzt den Rest des Jahres gar nicht mehr so viel drauf. Also ich habe gar nicht mehr so viele Stunden vor mir. Habe jetzt quasi bis Dezember eine entspannte Übergangszeit, wo ich auch mal richtig gediegen Urlaub fahren kann, auch mal Sachen machen kann, die ich schon lange mal machen wollte. Ich bin großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Ich kann mal im Borussia-Park fahren, mir ein paar Spiele angucken, weil das ist ja von Leipzig doch schon eine Riesenstrecke bis dahin. Und genau, und ab Januar bin ich dann in der 20-Stunden-Phase die Woche arbeiten. Und da geht es dann langsam in das Arbeitsumfeld. Und ab 1.9. sind es dann 40 Stunden, da bin ich dann im normalen Arbeitsalltag angekommen. Und Ziele ist, also ich würde mit Markus zusammen die Sportfördergruppe gerne, also es auf ein neues Level bringen, sagen wir so schön. Also wir wollen das gerne noch mehr individualisieren, mit Athleten reden, mit Trainern reden. Und wenn wir beide dann aus unserem Abbautraining raus sind und auch Zeit haben dafür, wollen wir das gerne umsetzen, wenn unsere Vorgesetzten damit einverstanden sind. Und das ist so ein Ziel, was ich beruflich habe. Und genau, ansonsten genieße ich jetzt erstmal die Übergangszeit von Sport zum Beruf und werde natürlich weiterhin viel Sport machen, weil A, macht mir das Training sehr viel Spaß. B, will man ja auch nach so langer Zeit muss man auch abtrainieren und C, will man ja auch weiterhin was für den Körper machen. Polizeiwettkämpfe werde ich auch alle 2 Jahre die deutschen Meisterschaften weiterhin mitmachen. Also man sieht mich alle 2 Jahre nochmal in Spikes, wenn der Körper noch mitmacht. Und ja, das sind so die groben Ziele bzw. Pläne für die nächste Zeit. Ich überlege auch, Trainerscheine zu machen. um dann irgendwann vielleicht mal in die Richtung zu gehen. Man kann ja bei der Polizei gerade im Innendienst sich seine Stunden reduzieren lassen und dann vielleicht mal Trainer zu werden, aber das ist noch ein bisschen offen. Ja, aber vielleicht gehe ich auch in die Richtung noch irgendwann.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage, ob du als Trainer oder vielleicht irgendwie in einer beratenden Funktion oder im Sprint noch irgendwie zur Verfügung stehst. Weil ich sag mal, das ist ja auch sehr, sehr viel Erfahrungswerte, sehr, sehr viel Fachwissen, was du einfach mitbringst. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch den Podcast hört und eine Frage hat, die den Sprint irgendwie betrifft, ob man dir da auch schreiben könnte.
Ja, also schreiben kann mir natürlich jeder über Instagram oder ähnlichen Ressourcen sehr, sehr gerne. Ja, ich habe überlegt, den C- und B-Trainerschein zu machen. Den kann man ja relativ gut online machen. Und das muss ich aber auch mit meinem Arbeitgeber der Polizei noch ein bisschen absprechen, wie das dann zeitlich möglich ist und was es überhaupt so für Möglichkeiten für mich dann gibt in Zukunft. An sich interessiere ich mich sehr dafür, weil ich einfach die Leichtathletik liebe und sehr, sehr gerne treu bleibe. Aber jetzt in näherer Zukunft werde ich erstmal nur als Zuschauer und Fan vor Ort sein. Also ich werde, denke ich, gerade so deutsche Meisterschaften werde ich, denke ich, immer dabei sein. Gerade nächstes Jahr Outdoor sind sehr in Dresden, im neuen Stadion, wo ich verabschiedet wurde. Das ist natürlich auch nicht weit von hier, aber vielleicht fahre ich auch nach Dortmund zu den Hallendeutschen und auch zu Wettkämpfen, die hier einfach in der Nähe sind, wird man mich finden als Zuschauer. Aber ja, mit den Trainersachen, ich denke schon, dass ich die Scheine auf jeden Fall machen will. Was sich dann dort für Möglichkeiten ergeben, wird man sehen die nächsten Jahre.
Dann noch eine Frage ganz zum Schluss. Du hast die Erfolge angesprochen, die Europameisterschaften unter anderem 2016 in Amsterdam. Aber jetzt zurückblickend, was bedeutet für dich Erfolg persönlich? Also wie definierst du jetzt Erfolg für dich im Leben oder im Sport? Sind es die Medaillen, sind es die Bestzeiten oder sind es vielleicht andere Sachen?
Ja, also im Endeffekt zählt in unserem Sport, unser Sport ist Ergebnissport. Also am Ende zählt Erfolg in Medaillen und Zeiten. Aber ich glaube, die schönsten Erfolge sind im Gefühl auszumachen. Also wenn du einfach von einem Wettkampf rausgehst und einfach glücklich bist. Ich habe zum Beispiel mit Rebecca Hase jetzt in Dresden gesprochen. Das war ja diese Olympiamedaille. Ist eine Olympiamedaille immer geil. Aber wenn sie noch so unerwartet kommt, dann ist das halt noch viel, viel krasser. Und solche Erfolge sind, glaube ich, die schönsten Erfolge. Ob das jetzt dann am Ende eine Medaille ist oder ob das irgendein persönliches Ziel war, was vielleicht noch weit übertroffen wurde. Das sind so diese unerwarteten Dinge. In Amsterdam ist natürlich auch die Geschichte, dass im Vorlauf Robert Hering auf der 3 gelaufen ist. Er sich leider leicht verletzt hat und ich dann 5 Stunden vor meinem Start erfahren habe, dass ich dann das erste Mal bei großen Meisterschaften dabei bin, im Finale dann laufen darf und dann mit einer Medaille nach Hause gehe. Natürlich ist das noch viel überwältigender, als wenn man jetzt da als Favorit reingeht, hat schon 30 Staffelrennen vor großer Bühne gemacht, übertrieben gesagt, und macht dann einfach nur seinen Job, den man schon 500 Mal gemacht hat und geht dann mit einer Medaille raus, die trotzdem natürlich schön ist. Aber so ist es, solche Geschichten sind natürlich noch viel, viel mehr. Deshalb würde ich es nicht nur an den Medaillen und Zeiten festmachen, sondern einfach an der, was man sich persönlich für Ziele steckt und das an diesem Gefühl, was man rausgeht. Also ich bin auch schon nach 5. Plätzen sehr glücklich nach Hause gekommen, weil ich einfach in dem Moment sehr, sehr gut war. Oder zum Beispiel bei der WM in Doha, das habe ich, glaube ich, bei unserer letzten Folge schon erzählt, da bin ich einfach einen sehr, sehr guten Split auf der 3 gelaufen im Vergleich zu den Chinesen und Kanadiern, die wir im Vorlauf hatten. Und auch wenn am Ende, also die Endzeit war gut, aber wenn es bei Weib nicht fürs Finale gereicht hat, war ich irgendwie glücklich damit, weil es für mich persönlich dann ein Erfolg war. Also ist das schon eher an seinem eigenen Gefühl zu bemessen, als nur an Zeiten und Medaillen, auch wenn die am Ende natürlich zählen.
Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte für unsere Folge, Roy. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank und dann erstmal ja eine etwas entspanntere Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein konnte nochmal und dir natürlich auch eine schöne Zeit.
Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Übrigens hat Roy am Tag der Veröffentlichung dieser Folge Geburtstag. Deshalb von mir nochmal alles Gute. Und wenn ihr Roy gratulieren wollt oder einfach Fragen rund um das Thema Sprint habt, schreibt ihm gerne über Instagram. Und dort findet ihr natürlich auch den MeinAthlet-Podcast und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir dort folgt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.